selbst. Ein Prophet wie Mose. Mose eine besondere Person. Mose die zentrale Person im ersten Teil der Bibel, im Tanach, in der Tora. Mose, der das Volk aus der Sklaverei in die Freiheit führt. Und wenn man mit Juden spricht, dann kommt oft die Aussage, ja, Jesus hat einfach eine neue Religion erfunden und es steht nichts davon, dass noch jemand kommen soll nach Mose. Aber es gibt einen Vers und der wird auch in der Apostelgeschichte, in der Predigt immer wieder gesagt, der heißt so, einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinen Namen reden wird, von ihm werde ich Rechenschaft fordern. Ein ganz zentraler Vers, der ganz wichtig ist. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Im Internet habe ich diese Aussage gefunden vom Dawan. Das ist so eine muslimische Seite, die eben Muslimen helfen will, uns zu überzeugen, dass Mohammed der Richtige ist. Und da steht, dass im 5. Mose 18 es eben diesen Vers gibt und dass es ja ganz logisch ist, dass das Mohammed ist. Warum? Mose hatte eine natürliche Geburt, Mohammed auch, Jesus nicht. Mose war verheiratet, Mohammed auch, Jesus nicht. Mose hatte Kinder, Mohammed auch, Jesus nicht. Er vereinte die Stämme, Mose, Mohammed auch, Jesus nicht. Er war ein Staatsmann, Jesus nicht. Er überlebte einen Mordschlag, beide wieder, ja, Jesus nicht. Er musste Zwangsmigration erleben aufgrund von Verfolgung, Jesus nicht. Er ist Sieg über die Gegner, hat sie militärisch besiegt, Mose, Mohammed, aber Jesus nicht. Mose starb eines natürlichen Todes, Mohammed auch, Jesus nicht. Mose brachte neue Gesetze, Mohammed auch, Jesus nicht. Von seinem eigenen Volk wurde er abgelehnt und dann akzeptiert, ja, Mose und Mohammed, aber Jesus nicht. Ist doch eindeutig, dieser Vers, der handelt von Mohammed. Also schon in der jüdischen Bibel, in der Tora steht etwas von Mohammed. Und Jesus hat sich proklamiert als Gottes Sohn, aber Moses und Mohammed haben das nicht gemacht. Moses ist jüdischer Abstammung, Mohammed nicht, aber Jesus. Das sind dann die gleichen und alle drei haben dazu aufgerufen, Gott anzubeten. Wo ist das große Problem? Was denkt ihr? Gottes Sohnschaft ist ein entscheidender Punkt, aber wo ist das Problem, dass diese Aufzählung der Muslime in eine falsche Richtung geht. Jesus ist kein natürlicher Mensch, genau. Wir merken, es sind eben die Punkte, die hier aufgeführt sind, weil sie konzentrieren sich auf verheiratet, hatte Kinder, er ist ein Staatsmann. Man nimmt willkürlich etwas hervor, das aber in der Bibel gar nicht als das Charakteristik vom Mose aufgelistet wird. Da kommen wir noch dazu. Dann kommt auch dazu, wegen der Abstammung. Sie schreiben ja selber, Mohammed ist nicht jüdischer Abstammung. Und hier heißt es, ich will ihnen einen Prophet, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern. Mohammed hat keine direkt, ich komme nicht aus der Verheißungslinie. Er ist nicht aus der Mitte des Brüder von den Israeliten, er ist von den Söhnen Ismaels, aber auch die Vorfahren von Mohammed, 22 Namen kann man nicht einordnen, woher sie kommen, wohin sie gehen. Also ist das eigentlich eine Sache, ist das nur so beschrieben oder hat das wirklich Hände und Füße? Sehr offen, ob Mohammed wirklich von Ismael abstammt. Dieser Vers ist natürlich auch im Dialog mit Juden ein Thema, aber im Judentum sieht das anders aus. Im babylonischen Talmud wird eine Geschichte erzählt von Rabbi Akiva. Da erzählt Rabbi Yehuda, ich lese aus dem Talmud, da wo Pünktchen sind, habe ich etwas ausgelassen, aber sonst ist das mehr oder weniger zusammengefasst. Als Mose in den Himmel aufstieg, fand er den Heiligen. Er sagte vor sich, Meister des Universums, wer hält deine Hand auf? Er sagte zu ihm, es gibt einen Mann, der nach vielen Generationen existieren wird. Und Akiva, der Sohn von Josef, ist sein Name, der in der Zukunft jede Krone, jeden Kronenstapel und jeden Stapel von Gesetzen erklären wird. Also genau das, was beschrieben ist, ein Prophet wie Mose, der eben dann die Gesetze auslegt und man sich daran halten muss. Dann sagte da der Mose, er sagte von sich, Herr des Universums, zeig ihn mir. Er sagte zu ihm, dreh dich rückwärts. Er ging und setzte sich am Ende von 8 Reihen vom Studenten im Rabbi Akivas Beit Midrash, das Lehrhaus, und er wusste nicht, wovon sie sprachen. Mose, heißt es, er wusste nicht, wovon sie sprachen. Er kehrte zurück und kam vor den Heiligen, gesegnet sei er, und sagte vor ihm, Meister des Universums, du hast einen Mann wie diesen und du gabst die Tora durch mich. Was heißt das? Rabbi Akiva ist weiser als Mose. Er ist mehr wert als Mose. Eben ein Prophet wie Mose, der das Recht auslegt. Der kleine Haken an Rabbi Akiva ist, Rabbi Akiva ist zwar Jude, weil seine Vorfahren konvertiert haben, aber wenn es darum geht, wer ist Jude und wer ist nicht, dann wird immer wieder gesagt, ja, wir sehen ja bei Rabbi Akiva, er ist nicht wirklich ein Jude, denn seine Vorfahren waren Konvertiten, er ist nicht jüdischer Abstammung. Das heißt, das mit dem aus den Propheten aus deiner Mitte zu erwecken, geht für ihn nicht auf. Rabbi Akiva hat nach Jesus gelebt und er hat alles, was Jesus gesagt hat, in ein anderes Licht gestellt. Er hat die Bibel anders ausgelegt, das Alte Testament. Von daher, der ganze Talmud, das ist wichtig, ist nicht vor Jesus entstanden, sondern ist die Antwort auf das Lehren von Jesus und enthält viele Dinge, die eben ein neues Licht in die Geschichte bringen wollen. Wir haben in der jüdischen Bibel viele Propheten, aber keiner war so wie Mose. Keiner war so eine Schlüsselperson. Was war dann an Mose so besonders? Mose hatte eine einzigartige Beziehung zu Gott. Er sprach mit Gott wie ein Freund. Er hörte die Stimme Gottes. Er nahm seine Gegenwart wahr. Er konnte Wunder vollbringen. Er heilte Aussatz. Er gab übernatürliches Brot. Die Natur gehorchte ihm und die Ehre Gottes war ihm wichtiger als sein eigenes Leben. Die Herrlichkeit Gottes strahlte von seinem Gesicht und an ihm konnte man Gottes Realität sehen. Und trotz seiner hohen Position war Mose ein Mann von tiefer Demut. Mose war noch nicht der verheißene Mensch, der das Böse besiegen konnte, wie in 1. Mose 3,15 vorausgesagt. Dass ein Nachkomme der Frau, also ein Mensch, das Böse besiegen wird, der Schlange den Kopf zertreten wird und sich dabei verletzen wird, in die Ferse stechen. In 5. Mose 34 ist interessant, was es von Mose heißt. Nach Mose hat es in Israel keinen Propheten mehr gegeben, dem der Herr von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. Nie wieder sind so große Wunder durch einen Menschen geschehen. Nichts lässt sich mit dem vergleichen, was Mose im Auftrag des Herrn in Ägypten vollbracht hat. Um dem Pharao, seinen Hofbeamten und sein ganzes Land Gottes Macht zu beweisen. Ihr müsst die Exodus-Geschichte über die Mose-Geschichte wieder neu studieren. Das machen wir jetzt an Radio Maria Sendung für Sendung. Es geht darum, aufzuzeigen, was passiert ist im Leben von Mose. Mose lebt von Wunder zu Wunder und das Volk erlebt Wunder um Wunder. Mose hat etwas Spezielles gegeben in das Volk hinein. Und wenn es da heißt, es hat keinen mehr gegeben, der so große Wunder getan hat, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, dann ist das etwas Besonderes. Nur kann man jetzt sagen, ja, aber das steht ja noch in der Tora. Das heißt, nach der Tora kann es ja sein, dass jemand so kommt. Da kommt Josua. Und Josua kann auch den Jordan teilen. Aber die anderen Dinge, die macht er nicht. David, der hatte so eine innige Beziehung. Er konnte sagen, mein Herr sitzt zu Rechten Gottes. Er hatte prophetische Sichtweise, was alles passieren wird, wie der Messias sein wird. Er konnte genau beschreiben, was am Kreuz geschieht. Psalm 22. Aber David war trotzdem nicht so ein Mensch wie Mose. Aber das ist doch noch Elia und Elisa. Der Elisa konnte doch Aussatz heilen, wie Mose. Aber Elia hat es nicht an einem Israeliten getan, sondern am Syrer Naaman. Und das übernatürliche Brot, das hat doch Elisa auch gemacht mit der Witwe, mit dem Öl und dem Mehl. Die Natur gehorchte Mose. Das Wasser hat sich geteilt. Und Elia hat doch den Regen zurückgehalten. Man sah an Mose die Realität Gottes. Das sieht man doch bei diesen Menschen auch. Und dann heißt es, er begegnete von Angesicht zu Angesicht. Wir merken, diese Propheten nehmen etwas von Mose auf und bestätigen es wieder, dass das wichtig ist, aber nicht im Sinne als Erfüllung von dieser Prophetie, ein Prophet wie Mose, sondern im Sinne, dass noch einer kommt, der das erfüllt. Und bei Mohammed funktioniert das gar nicht. Er hat kein Wunder getan. Er war ein Machtmensch, nicht ein demütiger Mensch. Ja, und wie ist denn das bei Jesus? Und hier wird das spannend. Warum? Als Jesus einen Leprakranken geheilt hat, in Markus 1 und Matthäus 8 und Lukas 5, da hat er etwas Besonderes gemacht. Einer, der ausgestoßen ist, dem hat er neues Leben geschenkt. Und in den Reihen der Schriftgelehrten hat dieses Wunder großes Aufsehen erregt. Warum? Weil seit der Zeit von Mose gab es keinen Bericht über die Heilung eines Aussätzigen. Jetzt kann ich mir sagen, aber da war doch noch Naaman. Ja, aber Naaman war kein Jude. Und in der Tora gibt es 2 Kapitel, was passieren muss, wenn jemand von Aussatz geheilt wird. Aber über 1000 Jahre konnten die Priester das nicht anwenden, weil niemand geheilt wurde. Und jetzt heilt Jesus einen Aussätzigen. Und er fordert den Aussätzigen, den ehemaligen Aussätzigen auf, geh zu dem Priester und zeige dich. Also jetzt passiert etwas ganz Spezielles. Warum? Weil so lange niemand geheilt wurde, entstand die Auffassung im jüdischen Volk, wenn jemand von Aussatz geheilt wird, dann muss es der Messias sein. Jetzt geht er zum Priester und der untersucht ihn. Und Lukas schreibt das nochmal ausdrücklich. Lukas 5, 12. Er war voll Aussatz. Die Krankheit war voll ausgebrochen. Es war nicht so eine Heilung. Ja, vielleicht war er eben doch nicht ganz so krank und man hat das nicht richtig eingestuft. Nein, es war offensichtlich, Jesus heilt. Und wenn in der jüdischen Gesellschaft jemand beansprucht, dass er der Messias ist, in dem Moment wird eine Untersuchung eingeleitet. Stimmt das? Ist er der Messias? Und wenn jemand einen Aussätzigen heilt, dann proklamiert er sich öffentlich als der Messias. Deshalb gab es jetzt eine Bewegung im Judentum. Wir lesen das nur zwischen den Zeilen. Als Jesus dann in Kapernaum war, da heißt es, und es kamen Gelehrte aus dem ganzen Land. Sie wollten sehen, wer ist dieser Mann? Und wenn man das so machte, machte man das am Anfang so, dass man einfach nur mal zuhörte und möglichst viele Fakten sammelt. Das passierte da. Markus 2,1 lesen wir, dass das in Kapernaum geschah. Und in Lukas 5,17 steht, dass die Schriftgelehrten aus allen Orten Israels anwesend waren. Warum sollten die aus allen Orten von Israel anwesend sein? Die wollten wissen, ist dieser Jesus der Prophet wie Mose? Ist er der Messias? Als Jesus da war, ließen sie einen Gelähmten durchs Dach hinab. Und als der heruntergekommen war, sagte Jesus zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt passiert etwas Provokatives. Die Schriftgelehrten wussten, nur Gott kann Sünde vergeben. Und das wusste Jesus auch, dass sie das wissen. Und es steht in der Bibel, im Neuen Testament, und sie sprachen in ihrem Herzen oder in ihren Gedanken. Warum war das so? Sie durften noch nicht diskutieren mit Jesus, sie mussten nur mal Fakten aufnehmen. Jesus hat also mit dieser Handlung etwas ganz Bewusstes gemacht. Er hat gesagt, ich vergebe dir deine Sünden. Sünden sind Zielverfehlung. Alles, was deinem Leben das Ziel verfehlt hat, das mache ich heil und ich bringe es wieder auf den richtigen Weg. Das brodelte bei den Gelehrten. Nur, ich kann ja noch schnell sagen jemandem, deine Sünden sind dir vergeben. Das sieht man ja nicht. Es darf auch nur Gott machen. Und jetzt kommt etwas Besonderes. Jesus sagt zu dem Gelähmten, steh auf und nimm deine Matte. Mit der Heilung sagt er, die erste Aussage, die ich gemacht habe, die ist genauso gültig wie die zweite. Und damit hat sich Jesus wieder öffentlich als Messias proklamiert. Nachdem das passiert war, gingen die Schriftgelehrten und haben sich miteinander besprochen. Ab dem Moment kam die zweite Phase. Die zweite Phase war, man wollte durch Fragen und Antworten herausfinden, ob diese Person wirklich der Messias ist. Aber es gab noch andere messianische Wunder, die sich so entwickelt haben. Das erste war die Heilung eines Aussätzigen. Das zweite Wunder, das erwartet wurde vom Messias, das war die Heilung eines stummen Besessenen. Das war die Prüfung, genau. Warum war das etwas Besonderes? Im Judentum lesen wir überall, es gab Austreibungen von Dämonen. Das sind Geister, die von einem Mensch Besitz nehmen und ihn negativ verändern. Und wenn jetzt ein Dämon jemanden stumm machte, dann hatte man im Judentum ein Problem. Warum? Man ging immer so vor, man ging zur Person und man fragte diesen Geist, wer bist du? Und er sagte den Namen und wenn man den Namen wusste, konnte man ihn wegweisen. Aber bei einer stummen Person kann ich ja nicht nach dem Namen fragen, weil er sagt ja nichts. Was braucht es also? Es braucht göttliches Wissen, wer dieser Geist, dieser Dämon ist. Und Jesus konnte diesen Besessenen heilen und so hat er sich wieder als Messias proklamiert mit dem zweiten messianischen Wunder. Nebenbei, seid vorsichtig mit der Diagnose, wer von einem Dämon besessen ist oder nicht. Was ich sehe bei Jesus, Dämonen haben sich meistens offenbart, wenn sie einer Person oder Jesus begegnet sind. Und das ist auch so in der Seelsorge. Zuerst muss man das gut abklären und dann merkt man, wie sie sich offenbaren. Und dann ist das eine andere Sache. Also, es gehört dazu. Aber sagt nie jemandem, wir müssen nur beten und dann ist jemand gesund, der vielleicht eine Krankheit hat. Es geht nicht um das. Und nicht jede Krankheit ist verbunden mit irgendwelchen Geistern. Sondern manche Krankheit, das sehen wir bei Hiob, ist dazu da, damit Gott verherrlicht wird. Es ist nicht eine Folge ungefähr jedes Mal von einer Person, ob sie mit Gott gelebt hat oder nicht, gar nicht. Sondern Gott fragt manchmal, wem kann ich jetzt eine schwierige Situation zutrauen oder eine Krankheit, damit Menschen im Umfeld erkennen, dass der Glaube auch in schwierigen Situationen hält. Also da geht es nicht darum, dass wir schnell urteilen, sondern ich glaube, Gott legt manchen Christen etwas Schweres auf, um im Umfeld zu zeigen, der Glaube, der hält auch in schwierigen Situationen. Die Kollegin meiner Frau, die war früher eine Esoterikerin, ist dann durch das Leben im Kindergarten mit meiner Frau zum Glauben gekommen. Und sie sagte, Glaube ist gut, wenn alles rund läuft. Aber was ist, wenn es nicht rund läuft? Es ging nicht lange und sie konnte miterleben, dass Glauben auch dann hält, wenn es nicht mehr rund läuft. Gott lässt manchmal solche Situationen zu. Da gehen wir wieder zurück zu dieser Geschichte. Jesus hat also diesen stummen Besessenen geheilt und damit hat er proklamiert, ich habe göttliches Wissen. Das heißt, ich bin dieser Messias. Und jetzt mussten sich diese Schriftgelehrten entscheiden. Was machen wir jetzt? Entweder müssen wir zugeben, dieser Jesus, der ist wirklich der verheißene Prophet. Er ist der Messias. Mit all den Wundern, die er getan hat. Mit all den Aussagen, die er gemacht hat. Aber sie stießen sich an Jesus. Sie wollten nicht Jesus. Warum wollten sie Jesus nicht? Jesus hat sich ihnen nicht untergeordnet. Er hat ihre Auslegung der Schrift nicht akzeptiert. Er brachte eigenständige Auslegung. Ihre Auffassung war, man muss sich von allen Menschen absondern, die unrein sind. Was hat Jesus gemacht? Er saß mit Zöllnern, mit Prostituierten zusammen, mit unreinen Menschen, er hat sie berührt. So ein Mensch kann doch nicht der Messias sein. Warum? Weil er nicht der Messias von ihrem Denken war. Sie haben sich Jesus, der Messias, haben sie sich anders vorgestellt. Kleiner Punkt für uns. Manchmal haben wir auch so unsere Vorstellung, wie Jesus für uns sein muss. Und wenn wir dann in diesem Bild laufen, dann scheitern wir im Glauben, weil wir nicht verstehen, dass Jesus ganz unterschiedlich reagieren kann. Einmal handelt er so in einer Situation, ein andermal ganz anders. Wenn wir wieder den Auszug aus Ägypten lesen. Einmal kommt das Wasser, in dem Mose ein Holzstück in eine Quelle werfen muss. Ein andermal kommt Wasser, in dem er mit dem Stab schlagen muss. Ein andermal kommt Wasser, da sollte er reden, macht er aber nicht. Und ich merke etwas für Wasser, das lebendige Wasser. Manchmal unterschiedliche Wege. Also Gott handelt je nachdem immer wieder anders. Darum kann ich nicht sagen, weil Gott so und so an einem anderen Ort gehandelt hat, machen wir es genauso wie die, dann passiert das Gleiche. Nein, es passiert nicht das Gleiche. Wir können nicht Konzepte entwickeln. Glauben ist nicht ein Schema. Glauben ist eine Beziehung zu Gott und ein Hören und ein mit ihm unterwegs sein und die Demut zu haben, abhängig zu sein von Gott. Ständig abhängig zu sein von Gott. Das hat den Pharisäern nicht gepasst. Sie wollten einen anderen Messias, nicht so einen Messias, wie es Jesus war. Obwohl er offensichtlich messianische Wunder getan hat. Und sie haben gesagt, nein, dieser Jesus wollen wir nicht. Jesus handelt nicht im Namen Gottes, sondern im Namen des Teufels. Er handelt mit Beelzebub, den obersten Teufel. Ist heute noch die Auffassung im Judentum? Keiner im Judentum wird abstreiten, dass Jesus Wunder getan hat. Aber sie sagen, er war ein Zauberer. Er hat das mit negativen Mächten getan. Und jetzt ist es wichtig, dass wir aufzeigen, nein, er war kein Zauberer. Es hat ja genau gestummen. Mose hat gesagt, ein Prophet wie Mose, der Wunder tut. Sie, heute sagen sie im Judentum, der Messias muss keine Wunder tun. Das ist nur eine christliche Erfindung. Nein, es steht ja in der Bibel, dass er Wunder tut und dass er von Angesicht zu Angesicht mit Gott spricht. Also wir merken, biblische Prophezeiung erfüllt sich. Und Jesus ist dieser Prophet wie Mose. Wie ist denn Jesus dieser verheißene Prophet? Jesus sagte von sich selbst, ich und der Vater sind eins. So eine innige Beziehung hatte nur Mose, der von Angesicht zu Angesicht sprach. Angesicht zu Angesicht. Wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, man kann gar nicht näher sein. Und er sagte, ihr werdet erkennen, dass ich nichts von mir aus tue. Johannes 8, 28. Er hört Gottes Stimme wie Mose. Und er vollbringt Wunder durch die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Das erste ist der Aussätzige. Er gibt Tausenden Brot und erinnert daran an das Manna in der Wüste und dass es Gott ist, der uns zum Leben erweckt, dass er für uns sorgt. Und Jesus gibt die Ehre Gott. Und er sagt, wer ihn sieht, der sieht den Vater. An ihm sieht man Gottes Realität. Und Jesus war ein tief demütiger Mensch, schreibt Philipper 2, steht das, hat Paulus geschrieben. Und Jesus war wirklich ein demütiger Mensch. Er konnte gut einstecken, er konnte weitergehen, er konnte aber auch mal direkt sein. Ja, er ist wie Mose und Mose ist ein Vorbild auf ihn. Und wenn wir die Geschichte von Mose lesen, dann soll vor uns Jesus aufleuchten, weil es eine Voraussage ist für Jesus. Also spannend, wie die Bibel eben ineinander verwoben ist. Und Jesus hat eine neue Auslegung gebracht vom Tanach, dem ersten Teil der Bibel. Nicht natürliche, sondern wieder die ursprüngliche. Also da ist das Alte Testament und dann gab es eine Auslegung, die geht weg vom eigentlichen Text. Und das ist der ständige Konflikt von Jesus. Und Jesus sagt, kommt wieder zurück auf den eigentlichen Sinn der Schrift. Er sagt, ihr habt Gesetze gemacht, die gehen, schießen über das Ziel hinaus. Es geht beim Schabbat doch um den Menschen. Es geht nicht um Gesetze, was man alles darf und nicht darf. Also wir merken etwas von dem, die Gesetze, die Auslegung ist weggegangen. Die Vorstellung der Juden hat sich in eine Richtung entwickelt, die eben nichts mehr mit dem ursprünglichen Sinn zu tun hat. Und Jesus sagt, komm zurück. Wir Christen haben uns auch wegentwickelt, viele Christen in der Auslegung von der Bibel. Ich kann nur sagen, komm zurück, zurück zur Bibel. Lest die Bibel. Die Bibel muss ein wichtiges Buch sein für uns, damit wir nicht in die Irre gehen. Damit wir verstehen, was wollte Jesus, was möchte Gott mir sagen. In einer Bibelgruppe lesen wir gerade den Epheserbrief. Und sehr interessant, was da Paulus schreibt. Er schreibt, dass das, was uns faszinieren soll, ist die Barmherzigkeit Gottes, seine Liebe und seine Gnade. Wenn wir das wieder neu ins Zentrum rücken und sehen, was er uns schenkt, von was wir befreit sind und warum wir mit ihm unterwegs sind, weil wir mit Jesus einen direkten Draht in den Himmel haben und Gott uns führt auf dem Weg, um ihn zu verherrlichen, damit wir etwas sind zum Lobe seiner Herrlichkeit, auch Epheserbrief. Faszinieren lassen von der Bibel, faszinieren lassen von den Zusammenhängen, das wünsche ich uns und dass wir ganz neu merken, wie Gott uns in unserem Alltag führt. Es gibt ein interessantes Bild, das ist von Marc Chagall. Bisschen viel Licht hier, so sieht man es nicht so gut. Aber was wir hier sehen, ist Mose. Wir sehen hier den Exodus dargestellt durch alle Zeiten. Und wir sehen hier Maria und wir sehen hier Jesus. Chagall hat nie gesagt, was er damit aussagen will. Chagall hat nur mal gesagt, dass wenn er Bilder macht, dass es nicht nur um Realitäten geht, sondern er möchte damit etwas aufzeigen, was in seiner Seele stattfindet. Für mich auf diesem Bild, was sehe ich? Irgendwie Jesus ist dieser Mose, der diesen Exodus begleitet hat. Paulus sagt ja das auch. Jesus war der Fels, er war das Brot. Und Jesus ist der Prophet wie Mose, ja noch größer, ob wir auf ihn reagieren, wie wir auf ihn reagieren, das ist ganz wichtig für unser Leben. Denn das entscheidet für uns, was mit uns auf dieser Erde passiert, wie wir uns verändern und wohin wir gehen. Diese Erdenzeit ist hier, da, damit wir Gott als Person, als Vater schätzen lernen, lieben lernen und wir nur noch eine Sehnsucht haben, mit ihm zusammen sein. Jesus sagt dreimal im Neuen Testament in Geschichten von den Leuten, die nicht ans Hochzeitsfest kommen konnten: Ich habe sie nicht gekannt. Es geht nicht darum, ob ich Jesus kenne, sondern es geht darum, wie ich meine Beziehung zu ihm pflege und er mich kennt. Und er kennt mich, wenn ich mich ihm offenbare, wenn ich ihm mein Herz ausschütte, wenn ich ihm sage, was mich bewegt. Nicht nur sage, ich brauche Essen und Trinken, sondern auch sagen, was ich beobachte. Schöne Schöpfung, die schönen Blumen, dass ich mich darüber freue. Dass ich ihm aber auch sage, was ich fühle, was mich traurig macht. Was mich freut, das ist Gebet. Gebet ist nicht einfach eine Liturgie, sondern Gebet ist ein Gespräch mit Gott, wo wir von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprechen. In Jesus ist das möglich. Nicht, dass wir Gott sehen, auch Mose hat Gott nicht gesehen, aber in dem Bewusstsein, Gott ist da. Und bei Mose ist etwas Spezielles passiert. Als er in der Stiftshütte war und wieder herauskam, hat er so gestrahlt von der Begegnung mit Gott, dass er eine Decke über sein Gesicht legen muss. Etwas können wir davon lernen. Wenn wir aus der Begegnung mit Jesus leben, Tag für Tag, dann strahlen wir etwas aus, nämlich die Realität Gottes. Indem Menschen spüren, die Welt geht nicht nur bachab, sondern die Welt, da gibt es noch Menschen, die lassen sich prägen von Gott. Sie sind Hände, sie sind Füße von Gott, sie sind Ohr von Gott, sie sind da. Es geht gar nicht darum, dass wir viel sprechen, sondern in vielen Fällen geht es nur darum, da zu sein. Meine Frau und ich machen noch Entlastungsdienst bei einem stark behinderten Mädchen. Es kann nur 3 Worte sagen. Was uns aber auffällt, wir müssen einfach da sein. Sie muss wissen, wir sind da. Dann ist die Welt in Ordnung. Und das Zweite, was wir lernen können, sie kann ihre Freude Ausdruck geben. Sie kann sich minutenlang freuen, 10 Minuten lang laut lachen, sich freuen. Man hört uns dann überall. Das aushalten und viele Leute kriegen auch ein Lächeln. Und irgendwie merke ich etwas von dem, manchmal ist einfach so eine Ausstrahlung, da zu sein, wichtiger als manche Worte. Aber lassen wir uns prägen von Jesus, seiner Liebe, seiner Großzügigkeit, seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade, dass wir immer wieder von vorne beginnen, da wo es auch schwierig ist. Und es gibt Situationen, die sind schwierig. Ich kann jetzt schwierige Situationen, kann man nicht in der Öffentlichkeit sagen, aber wir erleben sie, wo es uns Überwindung kostet, wieder einen Schritt weiter zu gehen. Aber trotzdem zu sagen, ich mache es, ich will, weil ich weiß, es ist wichtig, damit das Reich Gottes, die Realität von Jesus und von Gott, jetzt wieder erfahren wird. Ich bete.